Waldbrände in der Schweiz, stürzt ein Gletscher ein. Alles wohl Indizien für den Klimawandel. Nach den Nachrichten der Blick in die Schweiz mit unserer Korrespondentin. Jetzt Meldung mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Doch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte zwei tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Blatten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen von einer Hungersnot bedroht. Die UNO teilte in Genf mit, Israel lasse weiter fast keine humanitäre Hilfe mehr in das Küstengebiet. Nur ein Teil der Lastwagen mit Lebensmitteln habe überhaupt eine Genehmigung erhalten, bis zur Grenze zu fahren. Von dort kämen sie dann aber aufgrund bürokratischer und sicherheitstechnischer Hindernisse praktisch nicht weiter. Israel hatte eigentlich zuletzt seine Blockade für UNO-Hilfslieferungen nach gut 11 Wochen aufgegeben. Die Lage bleibt nach Angaben von Beobachtern aber katastrophal. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält das Flüchtlingszentrum in Eisenhüttenstadt für verzichtbar. Der parteilose Politiker stellte im RBB 24 Inforadio Änderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten im Land in Aussicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Wilke will die Zukunft des sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt offen lassen. Hier leben Geflüchtete, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Wilke zufolge kommen weitere derartige Flüchtlinge wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Die Gelder für weitere Erschließungsarbeiten des Zentrums könne man daher andernorts womöglich besser einsetzen, so Wilke. Es sei immer seine Position gewesen, dass Menschen das Land verlassen müssen, die kein Bleiberecht haben, betonte Brandenburgs Innenminister. Dafür gelte es, die Rückführungen zu optimieren. Wer ein Bleiberecht habe und einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, sei aber willkommen.
In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten ein. Im Kolonnadenhof zwischen dem neuen Museum und der alten Nationalgalerie wird eine Open-Air-Bühne aufgebaut. Die Museumsinsel gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin Buch 20 und in Tempelhof 22 Grad, in Zehdenick 19 und in Senftenberg 25 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und spülwarm. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Und es waren wirklich beeindruckende Bilder am Mittwoch, als im Schweizer Lötschental ein instabiler Gletscher zusammenbrach. Unmengen Fels, Geröll, Eis und Wasser stürzten zu Tal. Das Dorf Blatten wurde meterhoch verschüttet. Und das, was verschont wurde, das steht jetzt unter Wasser. Denn der Fluss Lonza wurde durch die Geröllmassen blockiert. Es ist ein See entstanden, der durch den losen Schutt brechen und eine Flutwelle verursachen könnte. Es herrscht allerhöchste Alarmbereitschaft. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl beobachtet seit Mittwoch die Entwicklungen. Ich habe Sie vorhin gefragt, wie denn die aktuelle Lage ist und ob der See schon überschwappt.
Nein, tut er nicht. Und es sieht auch im Moment so aus, als ob das auch nicht passieren wird, weil nämlich, also das zeigen ganz frische Drohnenbilder von dem Gebiet, das angestaute Wasser sich wohl langsam einen Weg durch diesen, ja, 2,5 Kilometer langen Schuttkegel bahnt und eben nach und nach abfließt, ja. Also insofern gab es jetzt vom regionalen Krisenstab dort vor Ort die Meldung, dass sich die Lage erstmal nicht zuspitzt und eben das Wasser dieses Sees in Blatten nicht über diesen Schuttkegel schwappen wird.
Ja, höchstwahrscheinlich müssen wir mal abwarten, aber das klingt ja schon mal so ein bisschen nach Entwarnung, aber nicht wirklich. Unterhalb der Geröllmassen und des Sees befinden sich ja mehrere Ortschaften, die noch immer trotz dieser leichten Entspannung in akuter Gefahr sind. Wurden die schon geräumt?
Also teilweise. Es gab in den unmittelbar darunter liegenden Dörfern schon in der Nacht nach dem Gletschersturz, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Evakuierungen, Teilevakuierungen, und zwar von Menschen, die eben in Flussnähe wohnen. Und da sind dann noch ein paar mehr dazugekommen. Also mittlerweile sind zusätzlich zu den 300 Einwohnerinnen und Einwohnern von Blatten, die ja schon lange ihr Dorf verlassen mussten, weil dieser Berg- und Gletschersturz ja mehr oder weniger erwartet wurde, wenn auch nicht so schlimm, sind jetzt noch ungefähr 50 Menschen auch evakuiert. Und in weiteren Ortschaften ganz unten im Lötschental, also dann schon um die 13, 14 Kilometer entfernt von Blatten oder dem, was davon übrig geblieben ist. Da wurde die Bevölkerung auch schon vorgewarnt, sie sollten sich bereithalten für eine mögliche Evakuierung. Also das Risiko ist nach wie vor da, die Lage äußerst angespannt.
Sie haben ja eingangs schon gesagt, das Wasser scheint sich einen Weg durch den Schutt zu suchen. Kann man diesen Effekt vielleicht noch verstärken und wird da vielleicht dem Fluss etwas geholfen, um schnelleren Abfluss zu gewährleisten?
Naja, das würde man gerne, ja. Sogar die Schweizer Armee steht ja mit Katastrophenhelfern, schweren Maschinen und so weiter parat. Aber irgendwelche Einsätze in diesem Katastrophengebiet, die sind im Moment gar nicht möglich, weil das viel zu gefährlich wäre, weil eben überhaupt nicht abzusehen ist, wie sich dieser gewaltige Schuttkegel entwickelt. Da sind ja auch Eisblöcke vom Gletscher, der abgestürzt ist, drunter. Die tauen jetzt auf. Das ist also alles potenziell extrem instabil, sagen die Experten. Da darf also keiner hin. Und auch vom Berg oben droht ja immer noch Gefahr. Da könnten immer noch mehrere hunderttausend Kubikmeter Geröll runterdonnern, ja. Also vor Ort direkt kann da im Moment nichts getan wurde. Was gemacht wurde, ist, dass ein Stausee, der sich unterhalb im Nachbarort, ein paar Orte weiter befindet, der wurde extra so weit wie geht entleert. Da wurden auch überall Messgeräte angebracht entlang der Lonza. Und ja, da hofft man halt, dass dadurch, dass die Auffangkapazität von diesem Stausee erhöht worden ist, dass dann auch entsprechend die Wassermengen aufgefangen werden können.
Wie gehen eigentlich die Betroffenen mit der Naturkatastrophe um?
Für die Menschen im Lötschental ist das natürlich extrem Stress. Also mal angefangen von den 300, die Blatten verlassen mussten, und zwar so schnell, dass sie ja nichts mitnehmen konnten, ja. Also keine Erinnerungsstücke oder irgendwas, woran wir Menschen ja so hängen, ja. Also abgesehen von Haus und Hof. Und das ist jetzt eben alles weg. Die haben alles verloren. Die werden im Moment auch wirklich von der Öffentlichkeit abgeschirmt, werden psychologisch betreut. Das muss ein wahnsinniger Schock sein. Das mag ich mir nicht vorstellen. Und auch für die, die sich jetzt auf mögliche Evakuierungen vorbereiten müssen, ja, ist das natürlich eine schwierige Situation, die noch Wochen andauern kann, weil es wird dauern, so sagen es die Experten, bis sich dieses Wasser tatsächlich vielleicht eine stabile Rinne findet, in der es dann gepflegt abfließen kann.
Schweiz-Korrespondent Katrin Hondl war das mit Informationen nach dem Bergsturz im Lötschental. Dort ist die Situation noch ziemlich unübersichtlich, aber nicht mehr ganz so angespannt wie noch gestern. Gleich 10 Minuten nach 2 ist es jetzt. Die Welt ist gerade voll mit politischen Krisen. Man kann sich da schon mal fragen, wie sicher ist eigentlich das Leben, das wir heute hier in Deutschland leben, überhaupt noch? Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich vor der Bundestagswahl sehr entschieden zu diesem Thema gezeigt und gesagt, wir brauchen unbedingt einen nationalen Sicherheitsrat. Das sieht er offenbar immer noch so, doch der Anspruch an dieses Gremium scheint gesunken zu sein. Warum? Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel erklärt.
Für eine Sicherheitspolitik aus einem Guss hat sich Friedrich Merz im Wahlkampf stark gemacht. Deutschland, erklärte er im Januar, brauche einen nationalen Sicherheitsrat, um gezielter auf innen- und außenpolitische Krisen und Herausforderungen reagieren zu können.
Der nationale Sicherheitsrat wird der Dreh- und Angelpunkt für die kollektive politische Entscheidungsfindung der Bundesregierung in allen wesentlichen Fragen der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, der Entwicklungspolitik und der Europapolitik sein.
Die Schaffung des neuen Gremiums im Kanzleramt für Merz ein Projekt von hoher Priorität. Eine entsprechende Absichtserklärung schafft es in den Koalitionsvertrag von Union und SPD, was Fachleute begrüßen. Ob bei der Corona-Pandemie, dem Abzug aus Afghanistan, bei Terroranschlägen oder der Ukraine-Unterstützung. Man merke der deutschen Politik an, dass sie ständig unter Zugzwang sei und selten strategisch und vorausschauend handle, sagt Sarah Brockmeier-Lartsch, Leiterin des Berliner Büros des Peace Research Institute.
Das liegt natürlich an der Gleichzeitigkeit und auch der Größe der Krisen, mit denen wir im Moment umgehen müssen. Aber es liegt auch an fehlenden Strukturen und Abläufen.
Ein regelmäßig tagender, umfassend informierter nationaler Sicherheitsrat, der sich nicht nur mit Ad-hoc-Krisenmanagement, sondern mit längerfristigen Strategien beschäftigt, der könnte da einen Unterschied machen, vorausgesetzt, er bekommt Priorität eingeräumt und entsprechendes Gewicht. Doch das scheint nicht ausgemacht. Schon die Vorstellung, Kompetenzen ans Kanzleramt abgeben zu müssen, sorgt in einigen Ministerien für Unmut. Für die Politologin Sarah Brockmeier-Lartsch steht fest, es braucht mehr Kapazitäten, um grundlegende Fragen zu klären.
Also es ist wichtig, dass die Bundesregierung intern klärt, wie so ein solches Gremium aufgebaut ist. Welche Ministerinnen und Minister sitzen in diesem Gremium? Was ist die Geschäftsordnung? Was sind zum Beispiel die Geheimhaltungsregeln?
Was sind die Themen und wer kommt noch dazu? Für viele Fachleute ist klar, dass auch die Geheimdienste mit am Tisch sitzen müssen. Ebenso wie Vertreter der Länder, die für innere Sicherheit verantwortlich sind. Damit der Sicherheitsrat als solcher effektiv arbeiten kann, braucht es zudem einen Unterbau. Eine Anbindung des geplanten nationalen Lagezentrums, einen Sicherheitsberater, der als Schnittstelle und Ansprechpartner fungiert und Leute, die die Sitzungen vorbereiten, Informationen zusammensammeln und aufbereiten. Personal, das aus Sicht der Expertin Brockmeier-Lartsch aus den Ministerien kommen sollte.
Was natürlich heißt, das Kanzleramt wird größer, heißt aber nicht, dass der gesamte Apparat in der Außen- und Sicherheitspolitik größer wird, er wird nur anders sortiert.
Auf wie viel Gegenliebe das bei den Ministerien stoßen würde, ist offen, so wie auch vieles andere mit Blick auf den Nationalen Sicherheitsrat und seine Rolle. Vielleicht spricht Kanzler Merz auch deshalb inzwischen lieber von einer Außenpolitik aus einem Guss, denn das geben die Strukturen so her, wie sie sind.
Aus dem Hauptstadtstudio Christina Nagel über die Pläne der Bundesregierung für einen neuen nationalen Sicherheitsrat. Offenbar ist dieses Projekt schwieriger als gedacht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt hat vergangene Woche ein neues Rekordhoch erreicht. Ein Bitcoin war über 110.000 US-Dollar wert. Der Politökonom Christopher Olk von der Freien Universität Berlin äußert sich trotzdem kritisch.
Die letzten Jahre waren ja ein richtiger Krypto-Hype und auch Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die sich überlegt haben, hätte ich damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionär. Und dieses riesige Versprechen, wir können irgendwie ein Geld schaffen, das keine Banken braucht, was keine Staaten braucht. Dieses Riesenversprechen hat viele Leute angelockt und fasziniert. Und es ist aber jetzt in den letzten Jahren klar geworden, dass die Realität überhaupt nichts mit diesem Versprechen zu tun hat.
Tja, und in der neuen Studie von Christopher Olk heißt es, Krypto ähnelt mittlerweile einem Schattenbankensystem. Was der Politökonom damit meint, das können Sie hören gleich im Vis-a-vis nach den nächsten Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Sport.
Für die deutschen Fußballerinnen geht es heute Abend in Bremen eigentlich um die Nations League. Mit einem Sieg gegen die Niederlande würde sich die DFB-Elf für die Finalrunde qualifizieren. Aber das ist heute Abend fast nebensächlich, beginnt doch in einem Monat die Europameisterschaft in der Schweiz. Das ist der absolute Saisonhöhepunkt und für den wollen sich die deutschen Frauen heute einspielen. Aus Bremen mehr von Sportreporter Klaus Wilkens.
Nationalspielerin Laura Freigang ist Hobbyfotografin und sie weiß genau, welches Foto sie gerne in diesem Jahr schießen würde.
Am liebsten von den anderen natürlich dann beim Jubeln, hoffentlich über einen Erfolg, vielleicht die Europameisterschaft. Das wäre das Beste.
In gut einem Monat beginnt die EM in der Schweiz und der Titel ist das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft.
Also mit der Einstellung fahren wir zum Turnier, so muss man auch zum Turnier fahren. Und wir sind motiviert. Wir haben eine neue Truppe zusammen mit vielen, vielen guten Spielerinnen, vor allem aber eine richtig gute Mannschaft. Und Turniere, also gute Mannschaften sind, glaube ich, die perfekte Basis für ein gutes Turnier. Und es wird natürlich nicht einfach, aber wir haben Bock drauf.
Noch zwei Spiele sind bis dahin zu absolvieren. Die Partie gegen die Niederlande im Bremer Weserstadion gilt dabei als echte Standortbestimmung, so Bundestrainer Christian Wück.
Es ist für uns ein Härtetest für die Europameisterschaft. Es ist eigentlich ein Endspiel. Wir wissen, dass es um sehr viel geht.
Mit einem Sieg gegen die Niederlande kann sich das deutsche Team den Gruppensieg in der Nations League holen und damit auch den Einzug in das Final Four Turnier sichern. Das wäre der richtige Weg, so Sjoerke Nüsken.
Da wollen wir natürlich auch dabei sein. Und man hofft auf jeden Fall, irgendwelche Spielminuten zu bekommen, um sich da auch nochmal zu beweisen und zu zeigen auf dem Feld, um sich da halt irgendwie dann auch ins EM-Team zu spielen.
Dafür wurde auf dem Trainingsplatz in Bremen fleißig gearbeitet. Vor allem an der Taktik wurde gefeilt, so der Bundestrainer. Schließlich soll der erste Auftritt einer deutschen Frauenfußballnationalmannschaft im Bremer Weserstadion erfolgreich verlaufen. Darauf setzt auch Clara Bühl.
Ja, also ich glaube, wenn man das Stadion schon sieht, hat man schon Gänsehaut. Und wenn man dann noch weiß, dass so viele kommen, ist das einfach ein super schönes Gefühl, in so einem Stadion so ein bedeutsames Spiel dann bestreiten zu dürfen. Und da wollen wir uns einfach ein gutes Gefühl holen, Selbstbewusstsein holen und als Team, als Einheit auftreten und dann hier gewinnen.
Und dann kann die deutsche Mannschaft zumindest mit einem guten Gefühl zur EM in die Schweiz fahren. Und vielleicht wird es dann auch etwas mit dem Schnappschuss von Laura Freigang.
Tja, vielleicht wird es wirklich was. Klaus Wilkens war das, Sportreporter über Deutschland gegen die Niederlande. Anpfiff in Bremen ist um 20:30 und wir übertragen das Spiel live und in voller Länge. Und noch eine Fußballmeldung aus der Frauenbundesliga. Union Berlin hat sich namhaft verstärkt. Tanja Pawolek kommt von Eintracht Frankfurt zum Aufsteiger. Die Mittelfeldspielerin war langjährige Kapitänin der Eintracht.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
In den nächsten Stunden mal Sonne, mal Wolken, aber meist trocken. Die Temperaturen aktuell derzeit in Berlin so um die 21, 22 Grad. Ganz ähnlich in Brandenburg, Prenzlau bei 20, Potsdam bei 22 Grad. Ganz im Norden Brandenburgs kann es vielleicht mal ein bisschen Regen geben. Dazu viel Wind aus Westen. Die kommende Nacht, da flaut der Wind ab. Es bleibt trocken, 15 bis 11 Grad. Morgen dann spürbar wärmer bis 27 Grad. Dazu eine Mischung aus Sonne und Wolken. Ein vereinzelter Schauer kann auch mal dabei sein. Und am Sonntag, da könnte es dann echt turbulent werden, schwülwarm, dazu 27, 28 Grad und dazu unwetterartige Schauer oder Gewitter, so die Vorhersage.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stehen Sie an einer Baustelle etwa 20 Minuten im Stau. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. A115 Richtung Berliner Ring zwischen Potsdam Drewitz und Saarmund gibt es Behinderungen nach einem Unfall auf der linken Spur. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Dreieck Funkturm und dem weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Albuinstraße sowie Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm.
In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Aktuell ist zur U-Bahn die Linie U3 fährt wegen einer Betriebsstörung nicht zwischen Färberliner Platz und Wittenbergplatz.
20 nach 2 ist es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Es gibt ja immer noch Leute, die den menschengemachten Klimawandel leugnen, obwohl die Messwerte mehr als eindeutig sind und auch die weltweite Häufung von Extremwetterereignissen. Jetzt liegt eine weitere Studie vor, die die durchaus heftigen Folgen beschreibt. Mehr von Michael Mellinger in den Meldungen.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht hervor, den Klimaforscher mehrerer Organisationen verfasst haben. Aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima, Susanne Henn.
Allein in den letzten 12 Monaten, den heißesten, die je gemessen wurden, war rund die Hälfte der Menschen weltweit einen Monat mehr mit extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich. In 195 Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile doppelt so viele Hitzetage als vor Beginn des Klimawandels, so die Autoren des Berichts. Mit zunehmender Tendenz, denn die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen steige, je länger wir fossile Energieträger nutzen. Keine Region der Erde bliebe davon verschont, aber in vielen Ländern würden die damit einhergehenden Gefahren immer noch unterschätzt. Vor allem alte und kranke Menschen, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die draußen arbeiten, seien besonders betroffen.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz entspannt sich die Lage anscheinend etwas. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg aufgestaut hat, fließt offenbar langsam ab. Das melden Experten, die das Katastrophengebiet überflogen haben. Nach Angaben des Krisenstabes ist die Lage derzeit ruhig. Ein Überschwappen sei im Moment weniger wahrscheinlich als noch heute Morgen. Im Tal bereiten sich die Bewohner zweier Gemeinden trotzdem weiter darauf vor, ihre Häuser verlassen zu müssen. Die rund 300 Menschen aus dem Dorf Blatten waren schon vergangene Woche in Sicherheit gebracht worden. Ihre Häuser liegen inzwischen fast vollständig unter meterhohem Schutt. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen von einer Hungersnot bedroht. Die UNO teilte in Genf mit, Israel lasse weiter fast keine humanitäre Hilfe mehr in das Küstengebiet. Nur einen Teil der Lastwagen mit Lebensmitteln habe überhaupt eine Genehmigung erhalten, bis zur Grenze zu fahren. Von dort kämen sie dann aber aufgrund bürokratischer und sicherheitstechnischer Hindernisse praktisch nicht weiter. Israel hatte eigentlich zuletzt seine Blockade für UNO-Hilfslieferungen nach gut 11 Wochen aufgegeben. Die Lage bleibt nach Angaben von Beobachtern aber katastrophal. Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis seiner ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vormonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden dagegen sind Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt. Am Tegeler See im Berliner Bezirk Reinickendorf besteht für Tiere wieder eine Gefahr durch Blaualgen. Wie ein Sprecher des Bezirksamtes mitgeteilt hat, ist vor einigen Tagen ein Hund zusammengebrochen und kurz danach verendet. Er soll typische Symptome einer Vergiftung mit Blaualgenbakterien gezeigt haben. Peter Klinke, RBB 24.
Hundehalter sollten ihre Vierbeiner bei einem Spaziergang am Tegeler See aktuell dringend anleinen. Die Blaualgen treten zusammen mit Wasserpflanzen auf. Nach Angaben des Bezirksamtes können Hunde Schaden nehmen, wenn sie auf den Wasserpflanzen herumkauen oder Wasser trinken, das die Pflanzen direkt umgibt. Für Menschen bestehe aber keine Gefahr. 2017 wurden zum ersten Mal Blaualgengifte im Tegeler See nachgewiesen. Seitdem sind bereits mehrere Hunde gestorben, kurz nachdem sie im Wasser waren.
In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten ein. Im Kolonnadenhof zwischen dem neuen Museum und der alten Nationalgalerie wird eine Open-Air-Bühne aufgebaut. Kostenlose Führungen sollen Einblicke in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin Buch 20 und in Tempelhof 22 Grad, in Zehdenick 19 und in Senftenberg 25 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Die Zeit 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze. Willkommen. US-Präsident Trump ist mittlerweile Krypto-Fan. Kein Wunder, mit seiner eigenen Kryptowährung, dem Trump-Coin, hat er 350 Millionen US-Dollar verdient und auch seine Familie mischt inzwischen kräftig im Kryptogeschäft mit. Seitdem 2009 die erste Kryptowährung erschaffen wurde, der Bitcoin, hat sich einiges getan auf dem globalen Kryptomarkt. Eine neue Studie der Freien Universität Berlin warnt jedoch vor den Risiken. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat mit einem der beiden Autoren dieser Studie gesprochen, und zwar mit dem Politökonomen Christopher Olk.
Vis-à-vis.
Krypto sollte ursprünglich mal eine Alternative zu Banken sein, unabhängig und dezentral. Inzwischen ist es aber eine Art Schattenbankensystem, sagt Christopher Olk. Was er damit meint, darüber können wir jetzt sprechen. Hallo, Herr Olk.
Hallo.
Sie sind Politökonom und promovieren hier an der Freien Universität Berlin, wo wir auch gerade miteinander sprechen. Warum haben Sie sich in Ihrer neuen Studie den Kryptomarkt angeschaut?
Ja, Krypto hatte in den letzten Jahren einen riesigen Hype und ganz viele, auch in meinem persönlichen Umfeld, haben sich zum einen gefragt, hätte ich damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionärin. Aber da ging ja auch ein politisches Versprechen mit einher, ein Geldsystem zu schaffen, was keine Banken braucht, keine Staaten braucht. Und es ist eben nach 2008 entstanden, als das reguläre Bankensystem zusammengebrochen ist und eine große Vertrauenskrise erfahren hat. Und heute, muss man aber ehrlich sagen, hat das, was wir in der Realität sehen, nichts mehr zu tun mit diesem ursprünglichen Versprechen von Krypto. Und das hat mich eben interessiert und darüber wollte ich mit meinem Co-Autor Louis gerne was schreiben.
Der Ausgangspunkt Ihrer Forschung ist die Kryptokrise 2022. Da ist der Kryptomarkt ziemlich abgestürzt, die Kurse sind eingebrochen und einer der größten Kryptobörsen, FTX, ist pleite gegangen. Warum ist das der Ausgangspunkt?
Also wir haben uns erstmal gefragt, es soll ja eigentlich keine Banken geben in diesem System. Das ist ja die ganze Idee. Und jetzt ist das, was wir da 2022 gesehen haben, das sah aber verdächtig nach einer Bankenkrise aus. Und was wir quasi versucht haben rauszufinden, ist auf Grundlage der Bilanzen von zum Beispiel FTX, was sind das eigentlich für Institutionen? Und wenn man sich diese Bilanzen anschaut, dann erinnert das sehr, sehr stark an die Schattenbanken, die sogenannten, die genau der Auslöser für die Krise 2008 waren.
Was sind Schattenbanken?
Schattenbanken sind im Prinzip einfach Banken, die nicht Banken heißen, also die juristisch keine Banken sind und deswegen nicht reguliert sind wie Banken, aber auch nicht den Schutz durch die Zentralbank zum Beispiel haben, aber gleichzeitig genau das Gleiche machen, was Banken machen.
Das heißt, die Börse FTX ist quasi eine Schattenbank nach Ihrer Studie und dann wäre die Kryptowährung das Schattengeld im weitesten Sinne. Was ich mich frage, ist, der Preis für eine Kryptowährung, zum Beispiel den Bitcoin, der bestimmt sich ja über Angebot und Nachfrage. Also wenn viele Leute kaufen wollen, ist der Wert hoch, wenn viele verkaufen wollen, niedrig. Warum sprechen Sie jetzt von Schattengeld, also einer Art staatlichem Geld ohne Kontrolle?
Also genau weil Bitcoin so volatil ist, haben sich auch lange nur ganz wenige Leute dafür interessiert. Und das hat sich genau dann geändert, als die Kryptobörsen und dann später die sogenannten Stablecoins dazukamen, die im Prinzip versprechen, dass man für seinen Bitcoin jederzeit einen Euro oder einen Dollar kriegt.
Was sind genau die Stablecoins?
Stablecoins sind eine spezielle Form von Kryptowährungen, die eben ein Versprechen sind, dass sie einen stabilen Wert haben. Also eine Stablecoin soll immer genau einen Dollar oder einen Euro wert sein. Und man kann, typischerweise kauft man mit diesen Stablecoins die Bitcoins. Das heißt, wenn man Euro hat, dann tauscht man den erstmal gegen eine Stablecoin ein und kauft dann davon seine Bitcoins. Und wenn man das verkaufen will, geht man den gleichen Weg zurück.
Das heißt, wir sprechen ganz oft von den Kryptowährungen, aber es gibt sehr unterschiedliche Funktionen. Wir haben jetzt schon ein paar angesprochen. Der Bitcoin ist eher ein Zahlungsmittel. Der Stablecoin hat diesen Referenzwert. Er ist immer genau ein Dollar oder ein Euro wert. Kann man das so sagen?
Ja, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und eigentlich sind Stablecoins auch gar nichts anderes als ein normales Bankkonto. Denn die Zahlen auf unserem Bankkonto sind ja auch nur ein Versprechen, dass man dafür Bargeld kriegt, sozusagen. Und Stablecoins sind eben ein Versprechen, dass ich dafür Dollars kriege.
Aber dieses Versprechen kontrolliert quasi niemand, deswegen die Schattenbank?
Das ist exakt der Unterschied, genau. Stablecoins sind einfach eine neue Art von Bankkonten, die außerhalb der Regulierung sind. Und das ist was immer wieder passiert ist in der Geschichte des Kapitalismus, dass irgendwer neue Arten von Geld erfunden hat, die aber außerhalb der Regulierung stattfinden.
2022, gehen wir nochmal auf diese Kryptokrise zurück, hat sich ja so gezeigt, dass diese Stablecoins nicht so stabil sind, wie sie versprechen, sondern quasi nicht eingetauscht werden können.
Normalerweise funktioniert das, aber wenn auf einmal aus irgendeinem Grund viele das Vertrauen darin verlieren, dass sie jederzeit ihre Bitcoins wieder gegen Euros tauschen, dann wollen alle auf einmal ihre Bitcoins gegen Euros tauschen, um sicher zu gehen. Und dann hat eine Kryptobörse wie FTX eben das Problem, dass sie auf einmal ganz viele Euros irgendwo herkriegen müssen. Und das Problem ist eben, dass die Vermögenswerte, die FTX hält, relativ riskant sind und illiquide. Das heißt, sie können nicht unbedingt ganz viele Euros auf einmal sich beschaffen. Und dann haben sie eben das Problem, dass sie ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können. Und das ist ein Bankrun, ein sogenannter. Also eine plötzliche Vertrauenskrise, wie man das von klassischen Banken aus klassischen Finanzkrisen kennt. Und das ist genau das, was bei FTX auch passiert ist.
Jetzt ist es aber so, dass nach dieser Krise Krypto nicht verschwunden ist, sondern eigentlich im Gegenteil noch stärker nachgefragt wird. Ich denke zum Beispiel an US-Präsident Donald Trump, der ja Kryptowährung aktiv unterstützt und auch mit seiner eigenen Währung, dem Trump-Coin, Millionen verdient. Wie ordnen Sie diese Entwicklung ein?
Also nach 2022 stand das System quasi an einem Scheidepunkt, an einer Weggabelung, und das ist nach jeder Finanzkrise so. Zum Beispiel sind nach 2008 diese Immobilienkredite in der Form so gut wie verschwunden. Aber die Alternative, die zweite Möglichkeit, ist das, was dem Kryptosystem dann passiert ist, nämlich dass der Staat in irgendeiner Form anfängt, diese neue Form von Geld zu legitimieren und einzubinden nach und nach in das normale Geldsystem. Und nach der Kryptokrise 2022 hat man richtig gesehen, wie die ganzen KryptounternehmerInnen angefangen haben, sich um Trump zu scharen und ihn für dieses Projekt zu gewinnen. Das hat er auch gerne gemacht, nachdem er in der ersten Amtszeit noch eigentlich ein erklärter Krypto-Gegner war. Ist er jetzt eingestiegen, nicht zuletzt, weil er halt selber ordentlich daran verdient. Und was wir jetzt gerade beobachten, ist zum Beispiel, dass eine große neue Regulierung, die gerade im Senat verhandelt wird, ein bisschen mehr Transparenz und Sicherheit sozusagen für Kryptobörsen bringen soll, aber vor allem eine staatliche Unterstützung und Legitimierung. Und Trump gibt ja eben selber auch eine Stablecoin raus, hat dafür sehr, sehr viel Geld gerade eingesammelt in Abu Dhabi bei seiner letzten Tour. Also es scheint einfach sozusagen ein größeres neues Projekt im US-Finanzkapitalismus zu sein, was jetzt den Segen von ganz oben hat.
Das heißt, im Moment ist das Kryptowährungssystem nicht mehr in diesem Bereich der Schattenbanken?
Es wird jetzt, es kommt immer mehr ins Licht sozusagen. Also es hat angefangen als ein System, was ganz außerhalb stehen sollte vom normalen Geldsystem, und jetzt wird so Schritt für Schritt weiter integriert. Eben genau dadurch, dass erstens der Staat es reguliert, damit ihm Legitimität verleiht, Vertrauen schafft, gleichzeitig auch selber mitmischt eben.
Aber ist es nicht genau ein Vorteil, wenn der Staat jetzt sagt, wir wollen, dass so eine Krise nicht nochmal passiert? Zum Beispiel die EU hat ja reagiert und gesagt, wir machen die MiCA-Verordnung, eine Regulierung gerade für Stablecoins, damit die nur noch angeboten werden können, wenn sie auch wirklich gedeckt sind mit stabilen Reserven. Ist es nicht genau der Weg, um solche Krisen zu verhindern in Zukunft?
Wenn man sich als Gesellschaft dafür entscheidet, dass man diese Art von Geld zulassen will und dass man den Akteuren, die das herstellen, dieses Recht geben will, dann ist es besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren. Aber wir haben als Gesellschaft in einem langen historischen Prozess uns entschieden, bestimmten privaten Akteuren, Banken, dieses Recht zu geben. Und ich bin nicht überzeugt davon, dass diese neuen Kryptobanken dieses Recht, sozusagen dieses Recht ausgeweitet werden sollte auf die und die sozusagen legitimiert werden sollten durch diese Regierung. Und zwar deshalb, weil ich nicht sehe, welchen gesellschaftlichen Nutzen Kryptowährungen erzeugen. Die können nichts, was unser normales Geld nicht auch kann, aber dafür können sie einen Haufen schlechte Sachen. Also wenn man auf die Suche geht danach, was tatsächlich Kryptowährungen ermöglichen, was normales Geld nicht ermöglicht, dann kommt man schnell in den Bereich von kriminellen Aktivitäten. Außerdem wissen wir auch, dass es einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat, diese Währung herzustellen. Das sind für mich zwei gute Gründe, das eher zu verbieten, und demgegenüber steht aus meiner Sicht kein gesellschaftlicher Nutzen. Das heißt, ich wäre dafür, Krypto zu verbieten. Wenn man es eben nicht verbieten kann und will, dann ist es immer noch besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren.
Jetzt ist es aber so, dass ja in manchen Ländern mit instabilen Währungen auch Menschen zu Krypto greifen, wenn sie ihrem Geldsystem nicht mehr trauen, um überhaupt noch Transaktionen durchführen zu können. Ist das nicht eine Funktion, die auch wichtig ist, trotz der Risiken?
Ja, das ist Teil dieser großen Erzählung, die Krypto immer hatte. Und da ist es aber wichtig anzuerkennen, dass Krypto eben mittlerweile Teil des Dollarsystems ist. Und es ist ja wahnsinnig instabil, und die Teile, die stabil sind, Stablecoins nämlich, haben ihren Wert nur, weil sie in Dollars umtauschbar sind. Also sie sind im Prinzip nichts anderes als Dollars, und deswegen kann man aus diesem System gar nicht mehr rauskommen, indem man Kryptowährungen verwendet.
Und wäre es realistisch, Kryptowährungen tatsächlich zu verbieten auf der Welt?
Global die zu verbieten, ist nicht realistisch, aber wie das Beispiel China zeigt, kann man das schon stark eindämmen. Also natürlich gibt es immer Möglichkeiten, um so ein staatliches Verbot rumzugehen, aber ich glaube, man könnte sehr viele Menschen schützen davor, sich ja ihr Vermögen sozusagen an diese sehr gefährliche, spekulative, an diese Blase zu hängen sozusagen.
Gibt es denn reale Gefahr, dass, wenn so eine Kryptokrise passiert wie 2022, dass das auch auf die reale Wirtschaft übergreifen könnte? Weil 2022 war das ja noch sehr getrennt. Da hat man das in der realen Wirtschaft nicht zu spüren bekommen.
Also wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wären wir in ein paar Jahren wahrscheinlich an dem Punkt, an dem es gefährlich wird. Also es stimmt, 2022 war dieses System noch relativ getrennt, aber erstens machen viele großen Banken, haben mittlerweile Krypto-Departments und handeln mit diesen Vermögenswerten. Außerdem haben die Krypto-Börsen eben ihre Bankkonten wiederum, wo sie ihre Dollarreserven halten, bei etablierten Banken. Und zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank war das ein Teil von der Krise. Das war so eine gar nicht so kleine Bankenkrise in den USA letztes Jahr. Also man sieht die ersten Anzeichen davon, dass es überschwappen kann, und wenn es jetzt reguliert, legitimiert, gefördert wird, dann könnten wir in ein paar Jahren an dem Punkt sein, wo das System too big to fail ist, insbesondere wenn die großen Tech-Plattformen anfangen, Stablecoins rauszugeben, was ja Facebook schon mal machen wollte. Und wenn sowas passieren würde und da viele, viele InvestorInnen einsteigen würden, dann wären wir an einem too big to fail-Punkt.
Dann wären die Verknüpfungen quasi aus Ihrer Sicht zu stark zwischen der realen Wirtschaft und der Kryptowelt.
Ja, genau.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Der Politökonom Christopher Olk war das im Gespräch mit RBB-Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser. Zum Wetter in Berlin und Brandenburg in den nächsten Stunden mal Sonne, mal Wolken, aber überwiegend trocken. Aktuell die Temperaturen in Berlin zwischen 22 und 23 Grad. Aus Brandenburg lese ich, Brandenburg an der Havel hat 24 Grad und Cottbus 23 Grad. Ganz im Norden Brandenburgs kann es vielleicht mal ein bisschen Regen geben. Dazu viel Wind aus Westen. Der flaut in der kommenden Nacht ab. Es bleibt trocken bei 15 bis 11 Grad. Morgen dann noch spürbar wärmer. 27 Grad maximal. Dazu eine Mischung aus Sonne und Wolken und vereinzelte Schauer, vielleicht auch mal ein Gewitter.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Merlinger.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Großkreuz und Leest stehen Sie an einer Baustelle etwa 20 Minuten im Stau. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. A13 Dresden Richtung Berlin in Hohe Großköris steht ein defekter LKW in der Nothaltebucht. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Dreieck Funkturm und im weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße sowie Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Klado auf dem Kladoer Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. Und aktuell ist zur U-Bahn die Linie U3 fährt wegen einer Betriebsstörung nicht zwischen Färberliner Platz und Wittenbergplatz.
14.40 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Im letzten Jahr schien es, als ob die Preise in Deutschland nur eine Richtung kannten, nach oben. Die Inflationsrate war hoch im Supermarkt und an der Tanke war der Effekt deutlich zu sehen. Doch seit einigen Wochen bewegt sich nur noch wenig. Die Geldentwertung hat sich stabilisiert. Mehr dazu in den Meldungen mit Michael Mellinger.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis seiner ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Israel will offenbar einen jüdischen israelischen Staat im besetzten Westjordanland errichten. Das hat Verteidigungsminister Katz bei einem Besuch im Norden des Palästinensergebiets angekündigt. Das sei eine klare Botschaft an den französischen Präsidenten Macron und seine Partner, sagte Katz. Frankreich leitet im kommenden Monat gemeinsam mit Saudi-Arabien eine internationale Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Ziel ist es, neben Israel einen eigenständigen palästinensischen Staat zu schaffen. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist. Weltweit gibt es inzwischen doppelt so viele Tage mit extremer Hitze wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Das geht aus Untersuchungen mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr der Hitze ausgesetzt als üblich. Aktuell gibt es Hitzewellen in Spanien und Portugal. Aus Madrid, Christian Sachsinger.
Heiße Wüstenluft hat sich schon seit Anfang der Woche auf der iberischen Halbinsel breit gemacht. Tag für Tag sind die Temperaturen angestiegen und haben jetzt an manchen Orten 40 Grad erreicht. Für die meisten der autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, gibt es für heute und teilweise auch noch für morgen Hitzewarnungen. Auch in Portugal haben die Behörden Hitzewarnungen herausgegeben. Dort werden lokale Temperaturrekorde für den Mai vermeldet. Unangenehm auch, für die nächsten Tage wird hier mit Wüstenstaub gerechnet, ein Problem für die Luftqualität.
Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz entspannt sich die Lage anscheinend etwas. Das Wasser, das sich hinter dem riesigen Schuttberg aufgestaut hat, fließt offenbar langsam ab. Das melden Experten, die das Katastrophengebiet überflogen haben. Nach Angaben des Krisenstabs ist die Lage derzeit ruhig. Ein Überschwappen sei im Moment weniger wahrscheinlich als noch heute Morgen. Im Tal bereiten sich die Bewohner zweier Gemeinden trotzdem weiter darauf vor, ihre Häuser verlassen zu müssen. Die rund 300 Menschen aus dem Dorf Blatten waren schon vergangene Woche in Sicherheit gebracht worden. Ihre Häuser liegen inzwischen fast vollständig unter meterhohem Schutt. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält das Flüchtlingszentrum in Eisenhüttenstadt für verzichtbar. Der parteilose Politiker stellte im RBB 24 Inforadio Änderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten im Land in Aussicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Wilke will die Zukunft des sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt offen lassen. Hier leben Geflüchtete, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Wilke zufolge kommen weitere derartige Flüchtlinge wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Die Gelder für weitere Erschließungsarbeiten des Zentrums könne man daher andernorts womöglich besser einsetzen, so Wilke. Es sei immer seine Position gewesen, dass Menschen das Land verlassen müssen, die kein Bleiberecht haben, betonte Brandenburgs Innenminister. Dafür gelte es, die Rückführungen zu optimieren. Wer ein Bleiberecht habe und einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, sei aber willkommen.
Am Tegeler See im Berliner Bezirk Reinickendorf besteht für Tiere wieder Gefahr durch Blaualgen. Wie ein Sprecher des Bezirksamtes mitgeteilt hat, soll vor einigen Tagen ein Hund verendet sein, der typische Symptome einer Vergiftung mit Blaualgen zeigte. Demnach handelt es sich um neuartige Blaualgen bzw. Cyanobakterien, die zusammen mit Wasserpflanzen auftreten. Für Menschen besteht keine Gefahr. 2017 wurden erstmals Blaualgentoxine im Tegeler See nachgewiesen. Seitdem sind bereits mehrere Hunde kurz nach einem Aufenthalt am Wasser gestorben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin-Marzahn 21 und in Tempelhof 23 Grad, in Eberswalde 19 und in Senftenberg 25 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und schwülwarm. Die Zeit 14:45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Clemens Schulze ist mein Name. Ich grüße Sie. Im Moment ist es in unserer Region ja noch nicht besonders heiß, aber die Tage mit extremer Hitze, die nehmen zu. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt. Trockene Böden, Sorgen der Landwirte und Waldbrände sind die Folgen hier bei uns. Die Organisation World Weather Attribution, kurz WWA, hat weltweite Klimadaten ausgewertet und jetzt ihren Bericht vorgelegt, der genau diese Hitzeentwicklung zeigt. Wie die Ergebnisse konkret aussehen, das erklärt Susanne Henn aus der ARD-Kompetenzzentrum Klima.
Ja, dass Hitzewellen schon zugenommen haben und weiter zunehmen werden und dass der Klimawandel daran nachgewiesenermaßen ganz entscheidend Anteil hat. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so überraschend, aber erschreckend ist vor allem die Schnelligkeit, mit der das Ganze passiert. Allein in den letzten 12 Monaten, also zwischen Mai 2024 und Mai 2025, waren rund 4 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, rund einen Monat mehr Hitze ausgesetzt, als sie es ohne Klimawandel gewesen wären. Immer gemessen daran, was in ihrer Region so üblich ist, also eine Hitzewelle in Norddeutschland hat andere Temperaturen als eine in Zentralafrika. Aber für alle gilt, es wird noch schlimmer, denn viele dieser Hitzewellen, die übrigens per Definition 6 Tage oder länger dauern müssen, lassen sich auf die Erderwärmung zurückführen. Und je höher die Temperatur steigt, umso wahrscheinlicher werden noch mehr Hitzewellen. Und der Temperaturanstieg, der hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie lange wir noch fossile Energien nutzen und den CO2-Ausstoß erhöhen. Und da sind wir ja noch bei.
Welche Regionen sind denn eigentlich am stärksten betroffen? Die Erläuterung dazu von unserer Korrespondentin.
Tatsächlich ist jede Region betroffen. 2024 war ja das wärmste Jahr, das bisher gemessen wurde. Es trifft zwar noch nicht alle gleichermaßen stark, aber alle sehr spürbar. In 195 Ländern, darunter auch Deutschland, gab es in den letzten 12 Monaten doppelt so viele Hitzetage wie vor den Zeiten der Erderwärmung, aber es geht noch viel schlimmer. Aruba zum Beispiel, eine relativ kleine Insel in der Karibik, oder Dominica, das liegt auch dort in der Region, die haben 4-mal mehr Hitzetage, als sie ohne Klimawandel hätten, über 180 allein in den letzten 12 Monaten. Aber in vielen Ländern würden die Gefahren, die damit einhergehen, immer noch unterschätzt, so die Autoren und Autorinnen des Berichts. Und besonders gefährdet sind natürlich die Menschen in den ärmeren Ländern der Welt, aber auch alte Menschen, solche mit Vorerkrankungen, diejenigen, die körperlich im Freien arbeiten müssen, aber auch Schwangere und natürlich Kinder.
Die Forderungen, die die Autorinnen und Autoren der Studie aus diesen ganzen Ergebnissen ableiten, die sind nicht neu, aber trotzdem zentral, sagt Susanne Henn.
Eigentlich wissen wir ja alle, was wir tun müssen, aber man kann es nicht oft genug sagen. Erstens, schneller raus aus den fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle, denn das ist der entscheidende Schritt, um den Temperaturanstieg zu verlangsamen und zu stoppen. Zurückdrehen können wir ihn nicht, es wird auch noch schlimmer, also das heißt, heißer werden. Und deshalb fordern die Autoren und Autorinnen zweitens bessere Frühwarnsysteme, drittens bessere Hitzeaktionspläne und viertens vor allem eine langfristige fundierte Planung, wie wir vor allem Ballungsräume hitzeresistenter machen. Das wissen wir eigentlich alle, dass das nötig ist. Es passiert bei weitem nicht genug und damit, so ein Fazit des Berichts, bringen wir Milliarden von Menschen in Gefahr.
Die Hitzewellen weltweit nehmen also zu. Einzelheiten waren das aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima von Susanne Henn. Um 3:11 RBB24 Inforadio Verkehrsservice. Zwei Warnmeldungen von den Autobahnen in der Region. Zunächst die A10. Vorsicht bitte östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Hohenschönhausen und Marzahn, da liegen Gegenstände auf der mittleren Spur. Und die A13. Vorsicht bitte Berlin Richtung Dresden. Zwischen Baruth-Mark und Starkow. Da ist eine ungesicherte Unfallstelle auf der, Achtung, linken Spur. Zwei Buchstaben können das Leben schlagartig auf den Kopf stellen. MS, Multiple Sklerose. Die entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems trifft jedes Jahr rund 15.000 Menschen neu. Heute, am Welt-MS-Tag, wollen Betroffene ganz besonders auf die Krankheit aufmerksam machen. RBB-Gesund-Reporterin Ursula Stemmen hat eine junge Frau getroffen, die schon viele Jahre mit MS lebt.
Es fing in der Grundschule an. Die damals 10-jährige Lea Mansur hatte Gefühlsstörungen in Armen und Beinen und konnte irgendwann nicht mehr richtig laufen. Kurze Zeit später war klar, sie leidet unter Multipler Sklerose, und zwar unter einer schweren Form mit starken Schüben.
Meine Schübe sind bisher ganz, ganz unterschiedlich verlaufen. Also sowohl Lähmungserscheinungen in den Beinen als auch Missempfindungen, Sehstörungen, Sprachstörungen. Alles war irgendwie einmal dabei und natürlich der emotionale Ballast, den man da mit sich trägt.
Während ihre Mitschüler lernen, Sport machen und sich verabreden, sitzt oder liegt Lea zu Hause.
Wirklich schlimm war die Zeit in der Pubertät. Das sage ich auch in jedem Interview so. Das war einfach eine Zeit, in der man merkte, man kann nicht so wie Gleichaltrige und nicht so wie andere. Und man ist viel auf Missverständnisse gestoßen.
Wie zum Beispiel, dass MS für Muskelschwund steht oder gar ansteckend ist. In den ersten Jahren ihrer Erkrankung gab es noch keine ausreichend stark wirkenden Medikamente für ihre schwere Form der MS. Das hat sich inzwischen geändert. Durch den seit 2021 zugelassenen monoklonalen Antikörper Ofatumumab.
Das spritze ich mir in den Bauch, immer am 24. Da habe ich einen ganz festen Tag, damit der Rhythmus nicht durcheinander kommt. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Damit fahre ich sehr gut. Das ist quasi eine Spritze, die ist als Pen verpackt, also schon komplett bereit. Die brauche ich mir quasi nur noch in die Bauchdecke drücken und der Rest geht von alleine. Und damit fahre ich wirklich gut.
Anfängliche Nebenwirkungen wie Hautreizungen und Missempfindungen hat sie inzwischen nicht mehr. Nur die starke Müdigkeit, 24 Stunden nach der Spritze, ist geblieben. Nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend teilweise im Rollstuhl sitzen musste, hat die 24-Jährige inzwischen einen fast normalen Alltag.
Ich arbeite in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, also auch im Schichtsystem, um genauer zu sein, im 24-Stunden-System. Und nebenbei studiere ich noch soziale Arbeit im 6. Semester.
An ihrem Arbeitsplatz und im Studium geht sie ganz offen mit ihrer Erkrankung um.
Wenn ich dann wirklich mal einen Schub habe oder ich Tage habe, wo es mir nicht so gut geht, dass ich mich dann nicht von vorne erklären muss. Ich kann dann einfach sagen, heute spielt die MS verrückt und dann ist es auch gut.
Lea Mansur ist ein positiver Mensch und hat viel Unterstützung durch ihre Familie und ihren Partner. Angst vor einer Verschlechterung ihrer MS hat sie nicht, aber Respekt vor der Krankheit mit den 1000 Gesichtern.
Sollte ich jetzt einen Schub bekommen und würde nochmal im Rollstuhl landen, dann wäre das mit Sicherheit eine schwere und schlimme Zeit für mich. Aber ich weiß, dass es danach auch wieder bergauf geht.
Das sagt Lea Mansur, die seit ihrem 10. Lebensjahr an Multipler Sklerose leidet und sich für mehr Aufklärung über die Erkrankung einsetzt. Mit ihr hat RBB-Gesund-Reporterin Ursula Stamm gesprochen, anlässlich des heutigen Welt-MS-Tages.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Museumsinsel in Berlin mit ihren 6 Museen mitten in der City ist ja eigentlich immer einen Besuch wert. An diesem Wochenende aber umso mehr, denn die Museumsinsel feiert 200-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende
dem Inselfest. Was da alles geplant ist, hat sich rbb24-Inforadio-Reporterin Jessica Wiener mal ein bisschen genauer heute angeschaut. Und wir haben vor einer guten Stunde von der miteinander geredet. Sie war da mitten auf der Museumsinsel und hat uns dann berichtet, was dort los war. Denn offiziell gestartet ist das Inselfest heute Vormittag.
Also die Menschen strömen zur Museumsinsel, man kann es nicht anders sagen. Schon vor 10 Uhr standen die ersten vor den einzelnen Museen, um reinzukommen. Das waren vorhin größtenteils noch die üblichen Touristengruppen. Mittlerweile ist es wirklich sehr wuselig geworden. Überall ist etwas los. Hier im Kolonnadenhof, wo ich gerade stehe, zwischen der alten Nationalgalerie und dem neuen Museum, ist eine große Bühne aufgebaut. Da stehen die Menschen davor oder sie liegen ganz entspannt in den Sonnenliegen, die auf den Rasen gestellt wurden. Wie dieser Mann, der zufällig vorbeikam und ganz angetan ist von der Atmosphäre.
Sehr schön, also wirklich einmalig. Einmalig. Auch das zeigt auch die Größe Berlins und beeindruckt mich.
Neben ihm auf dem Rasen sind noch Decken ausgebreitet, auf denen Workshops stattfinden. Und auch die Kolonnaden sind voll, Reihe an Reihe. Die Tische mit allerlei Dingen, die da ausprobiert werden können. Genau dafür ist auch diese Besucherin mit ihrer Tochter gekommen.
Vor allem hatte ich mich gefreut auf die Aktivitäten für die Kinder, dass sie sich eben auch die Museen anschauen können, weil so haben wir jetzt die Möglichkeit, 6 Museen anzugucken.
Und wer jetzt eben nicht gerade bei einem Workshop sitzt, der flaniert hier vielleicht auch ganz entspannt entlang die Kolonnaden, genießt den Blick auf die Spree oder die machen halt einen Abstecher in den Food Court, der hier auch direkt zwischen James-Simon-Galerie und Neues Museum ist.
Das klingt echt super. Jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt. Was gibt's noch?
Ja, also von Workshops und Mitmachaktionen, Führungen, Spielen, Konzerten und Gesprächen ist wirklich alles dabei. Besonders charmant finde ich ja die Überraschungsführungen, die es neben anderen noch gibt. Das sind sogenannte Drop-in-Führungen. Man kann also ganz spontan mitlaufen, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Startpunkt alle halbe Stunde vor der James-Simon-Galerie. Wohin es dann geht, erfährt man dann eben erst wirklich, wenn es losgeht. Und bei den Workshops sind so Sachen dabei wie ein Web-Workshop oder ein Workshop, bei dem man lernen kann, altägyptische Hieroglyphen zu lesen und zu schreiben. Im Mittelpunkt des Ganzen, ganz im wörtlichen Sinne aber, im Kolonnadenhof das Bühnenprogramm auf der eben extra aufgebauten Bühne.
Tja, und was gibt's da so zu sehen?
Heute Mittag zum Beispiel den Chor African Voices. Das klang so. Den hat die Volksbühne auf die Insel gebracht, aber auch andere Berliner Kulturinstitutionen haben sich da nicht nehmen lassen, hier mitzuwirken. Das Berliner Ensemble schickt das Tanzorchester zu einem Live-Programm mit Popsongs. Das Deutsche Theater veranstaltet ein Tanztheater-Performance. Die Komische Oper zeigt ein Musiktheaterstück, das eben über das gesamte Wochenende verteilt. Heute Abend der Höhepunkt des ersten Festtags, ein Konzert von Patrice, Sänger und Songschreiber, Reggae, Soul, Hip-Hop, sein Genre.
Und was gibt's sonst noch so für Highlights?
Morgen am frühen Abend tritt hier noch Jazzanova auf, Jazz, Soul, Elektro. Und am späten Abend, ab 22 Uhr bis Open End, gibt's dann was für alle Clubgänger. Die James-Simon-Galerie soll zu einem, ich zitiere, tropisch-kulturellen Event-Space verwandelt werden. Die Grenzen zwischen Club und Kultur aufheben, so das auserkorene Ziel, zusammen mit dem Berliner Sound-Kollektiv Swim Good. Wer dahin will, muss sich aber noch vorher anmelden. Sonntag kommt dann das Who is Who der Kulturpolitik zum UNESCO-Welterbetag am 1. Juni eben. Die Museumsinsel ist ja Weltkulturerbe. Gibt's einen Festakt. Und neben der neuen Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, wird auch der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson erwartet.
Noch ganz kurz zum Schluss, Jessica, klingt ja alles großartig. Was kostet der Spaß?
Alles, was Open Air ist, gar nichts. Also alle Workshops, Führungen, Spiele, Performances, Konzerte im Freien umsonst. Wer in die Museen rein will, zahlt was? 14 Euro fürs Tagesticket, ermäßigt 7 Euro. Anders als sonst kann man damit aber in alle Museen rein. Sonst gilt das ja nur für ein Haus. Wer eine Jahreskarte hat, kann eine Person umsonst mit reinnehmen. Und Kinder und Jugendliche unter 18 zahlen sowieso nichts.
Also richtig gute Preise für ein richtig gutes Angebot. rbb24-Inforadio-Reporterin Jessica Wiener war das von der Museumsinsel. Da wird ab heute das 200-jährige Bestehen gefeiert und zwar mit einem großen Fest bis Sonntag.
Morgen im rbb24 Inforadio.
Sanktionen, scharfes Schwert oder stumpfes Symbol. Ob gegen Russland, Iran oder Nordkorea, Wirtschaftssanktionen sollen Druck ausüben. Doch was bewirken sie wirklich? Fragen über Macht, Wirkung und Grenzen wirtschaftlicher Strafmaßnahmen an Ökonom Jannis Kluge. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im rbb24 Inforadio. Mattei fragt.
Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Tja, und um Ping-Pong im übertragenen Sinne geht's jetzt bei Stefan Oschwart, der jetzt hier das Mikrofon übernimmt. Stefan, hallo, erklär mal.
Ja, hallo. Die US-Justiz, die spielt ja gerade Ping-Pong in Sachen US-Zollpolitik. Gestern wurde das Ganze einkassiert, heute dann wieder nicht. Das wird Thema sein. Schon jetzt wirkt sich das Ganze aber negativ auf einen Berliner Spieleentwickler aus. Dazu mehr dann in der Wirtschaft.
Also 4:05 dazu mehr. Ich bin Clemens Schulze, sage Tschüss für heute, schönes Wochenende und Service gibt's jetzt mit Michael Mellinger.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10. Östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Hohenschönhausen und Marzahn liegen Gegenstände auf der mittleren Spur. Und Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Baruth-Mark und Starkow befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Dreieck Funkturm und im weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße sowie Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
15 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschwart. Schönen guten Tag. Es gibt eine einigermaßen gute Nachricht. Die Inflation, die bleibt gleich. Wir merken das im Portemonnaie. Für Energie zum Beispiel müssen wir weniger zahlen. Allerdings an der Supermarktkasse mehr für Nahrungsmittel etwa. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im zu Ende gehenden Monat gleich geblieben. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis seiner ersten Schätzung mitgeteilt. Danach haben sich Waren und Dienstleistungen im Mai um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert. Auch im April lag die Inflationsrate bei 2,1%. Deutlich billiger geworden ist Energie. Ein Grund dafür sind fallende Weltmarktpreise für Rohöl. Spürbar teurer geworden sind dagegen Nahrungsmittel. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum eine durchschnittliche Inflation von 2% an. Israel will offenbar einen jüdischen israelischen Staat im besetzten Westjordanland errichten. Das hat Verteidigungsminister Katz bei einem Besuch im Norden des Palästinensergebiets angekündigt. Das sei eine klare Botschaft an den französischen Präsidenten Macron und seine Partner, sagte Katz. Frankreich leitet im kommenden Monat gemeinsam mit Saudi-Arabien eine internationale Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Ziel ist es, neben Israel einen eigenständigen palästinensischen Staat zu schaffen. Gestern hatte die israelische Regierung den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, obwohl das nach internationalem Recht illegal ist. Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer